You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help you and your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und in dieser Sendung geht ja nichts ohne Rechtsmediziner Klaus Püschel. Er ist der Mann, der die Toten versteht. Moin Klaus.
Moin Bettina. Moin auch von mir an alle unsere Hörer. Ja, man kann durchaus sagen, dass ich in den Toten zu lesen versuche wie in einem Buch. Ich analysiere die Befunde, die bei einer Sektion deutlich werden, also bei einer inneren Leichenschau. Aus den unterschiedlichen Verletzungen kann ich dazu beitragen, ein Gewaltgeschehen zu beurteilen. Übrigens untersuchen wir ja auch die lebenden Verbrechensopfer, um das hier nochmal zu betonen. Die Verletzungen zeigen mir, was passiert ist, welche Opfer wie verletzt sind, welche Folgen eingetreten sind. Und welche Tatwaffen eingesetzt wurden, aus welcher Richtung, mit welcher Wucht und so weiter und so weiter. Und häufig kann ich auch sagen, wie qualvoll, insbesondere langwierig eine Tat für das Opfer war, ob es leiden musste. Wir analysieren auch die Blutspuren zur Geschehensrekonstruktion. Bei dem Fall, um den es heute geht, war die Rekonstruktion vergleichsweise einfach. Aber es gab sogar zwei Opfer.
Ja, das war wirklich heftig. Beide Opfer haben tödliche Verletzungen erlitten. Und das Verbrechen hat sich mitten in Hamburg ereignet, auf einem Bahnsteig der S-Bahn und vor den Augen vieler schockierter Zeugen. Es ist ein Fall, der in Hamburg und auch bundesweit wirklich für Entsetzen gesorgt hat. Wir haben in unserem Studio heute einen Gast, der diesen Fall aus dem Jahr 2018 so gut kennt wie kaum ein anderer. Herzlich willkommen, Joachim Bülter.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit dabei sein darf, zumal wir heute über einen Fall von ganz besonderer Bedeutung sprechen wollen.
Herr Bülter, Sie haben ja schon ein paar Mal mit uns hier im Studio hochinteressante Fälle erörtert. Trotzdem möchte ich Sie für die Hörer, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen. Sie waren jahrzehntelang Richter in Hamburg und die letzten 13 Jahre Ihrer juristischen Karriere haben Sie als Vorsitzender Richter einer Schwurgerichtskammer ausschließlich über Mord und Totschlag verhandelt. Da hat man mit vielen schweren Schicksalen zu tun, oder?
Ja, da gab es wirklich sehr dramatische Fälle, über die wir zu verhandeln hatten. Beispielsweise den Mord einer jungen Frau auf Mallorca, die Tötung einer jungen Frau in einer Wohnung in Eimsbüttel, die aus ihrer Wohnung gewissermaßen entführt wurde und kurz darauf getötet wurde. Und natürlich auch der Fall des kleinen Mädchens Yahmur, der uns allen ja auch, glaube ich, immer noch in nachhaltiger Erinnerung ist. In vielen dieser Fälle gab es Menschen, die zu Tode gekommen sind und Angehörige, die trauerten. Auf der anderen Seite hat man es aber auch immer wieder mit Tätern zu tun, die vielleicht in psychischen Ausnahmesituationen gehandelt haben. Also es sind meist vielschichtige Taten und das gilt sowohl für die Täter wie auch für die Opferseite. Am Ende sind häufig beide Seiten Verlierer. Und besonders bedrückend bei dem Fall, um den es heute im Wesentlichen geht, war ja, dass es zwei Todesopfer gab, wobei eines der Todesopfer ein kleines Kind war. Und dieses kleine Kind war gleichsam, ja, man muss es wohl so sagen, zwischen die Fronten einer Beziehung geraten und wurde schließlich auf sehr brutale Weise getötet.
Für uns Rechtsmediziner galt es im Nachhinein, die tödlichen Verletzungen, die dem Kind und ebenso seiner Mutter zugefügt wurden, sorgfältig rekonstruktiv zu analysieren. Wir müssen dann immer diese bekannten W-Fragen beantworten. Von wo kam der Angriff? Wie ging der Täter vor? Muss ihm auch klar sein, dass seine Handlungen zur Folge haben würden, dass die Opfer sterben? Was lässt sich über das Tatwerkzeug sagen? In diesem Fall handelte es sich um ein Messer mit einer Klingenlänge von 19 Zentimeter. Das war schon ein monströses Instrument. Mit so einer Klinge aus einem besonderen porzellanähnlichen Kunststoff. Es liegt auf der Hand, dass damit allerschwerste Verletzungen zugefügt werden können. Das ist auch besonders spitz und scharf.
Blicken wir also auf die Tat vom 12. April 2018. An jenem Tag ist eine 34-Jährige, sie ist Mutter von 5 Kindern, mit ihrer jüngsten Tochter unterwegs. Das kleine Mädchen ist gerade 21 Monate alt. Um das Kind gibt es einen Sorgerechtsstreit zwischen der Mutter des Mädchens und dem leiblichen Vater. Wir nennen den Mann in unserem Podcast Tayo N. Dieser Tayo N., 33 Jahre alt, wollte unbedingt das Sorgerecht für seine Tochter und regelmäßigen Umgang. Darüber gab es einen Streit vor dem Familiengericht. Als der 33-Jährige dort eine juristische Niederlage erlitt, schmiedete er offenbar den Plan, sich zu rächen.
Ja, und was dann tatsächlich passierte, hat wirklich viele Menschen in Hamburg schockiert. Sie wurden am Bahnhof Jungfernstieg, also mitten in der Stadt, Zeugen, wie ein kleines Kind, das noch im Buggy saß, mit einem Messer angegriffen und schwerst verletzt wurde. Der Angriff war so massiv, dass das Kind nahezu unmittelbar darauf starb. Und wenige Augenblicke später wurde auch noch die Mutter des kleinen Mädchens schwer verletzt. Die 34-Jährige wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo sie aber im Grunde schon klinisch tot eintraf und wo dann auch ihr Tod festgestellt wurde.
Wenn man berücksichtigt, dass zwei Menschen getötet wurden und auch auf welche Weise dies geschah, dann gibt dieser Fall ja einen Einblick in sehr dunkle Winkel der menschlichen Seele. Auch die Motive, aus denen die Taten den Ermittlungen zufolge begangen wurden, sind besonders düster, nämlich Wut und Rache.
Ich war ja an mehreren Verhandlungstagen in diesem Prozess, in dem von Ende 2018 an der Vater des getöteten kleinen Mädchens vor Gericht stand. Ihm wurde Mord in zwei Fällen vorgeworfen. Laut Anklage spielte sich die Tat so ab. Am Vormittag dieses 12. April 2018 trifft Tayo N., wie es seit 2017 üblich war, seine Tochter unter Aufsicht eines Mitarbeiters, eines freien Trägers der Stadt. Eine Stunde später holt Tayo N.'s Ex-Freundin Sandra P. am vereinbarten Treffpunkt ihr Kind ab. Die beiden nehmen eine S-Bahn. Mit dabei Mutter und Kind ist auch Mohammed, der neue Freund von Sandra P. Und an der Station Stadthausbrücke steigt dann auch Tayo N. also der leibliche Vater des kleinen Mädchens, mit in denselben Waggon ein. Und Tayo N. und Sandra P., die früher ja mal ein Paar waren, sind sofort in Streit geraten.
Ja, und dieser Streit ist dann auf die am wirklich schlimmsten mögliche Art eskaliert. Nachdem die Gruppe am Jungfernstieg aus der S-Bahn ausgestiegen war, zog Tayo N. ein Messer mit einer Klingenlänge von 19 cm. Wir haben es eben schon erwähnt. Er hatte dieses Messer in seinen Rucksack mitgeführt. Und nachdem er das Messer gezogen hatte, beugte er sich über seine im Kinderbuggy sitzende Tochter, stach ihr erst in den Bauch und fügte ihr dann eine ganz tiefe Schnittverletzung in und über den Hals zu, während die Mutter durch ein Gespräch mit ihrem Freund kurz abgelenkt war. Und dann wollte der 33-Jährige vom Tatort flüchten, rammte aber vorher noch Sandra P., also der Kindesmutter, dieses Messer wuchtig fast bis zum Anschlag in die linke Flanke, so zwischen der Körperseite und dem Rücken gewesen. Und nun lief er weiter über den Bahnsteig, warf die Tatwaffe in einen Mülleimer, rief dann die Polizei und ließ sich an der Mönckebergstraße festnehmen. Wie schon erwähnt, die kleine Tochter ist noch am Tatort verstorben und Sandra P. erlag ihren Verletzungen eine Stunde später im Krankenhaus, wo nur noch ihr Tod festgestellt werden konnte. Und sie hinterlässt 4 Söhne im Alter von 3 bis 16 Jahren.
Auslöser für diese Tat soll ja gewesen sein, dass der Angeklagte schwer verärgert war, weil sein Antrag auf ein geteiltes Sorgerecht für seine Tochter wohl keine Aussicht auf Erfolg habe. Das hatte ihm das Familiengericht zuvor signalisiert. Außerdem soll Tayo N. wütend darüber gewesen sein, dass er keinen unbegleiteten Umgang zu seiner Tochter haben durfte. Andererseits der neue Freund von Sandra P. aber sehr wohl das kleine Mädchen jederzeit sehen durfte. Wie war das, Herr Bülter?
Ja, also Wut und Rache sollen das leitende Motiv für Tayo N. gewesen sein. Davon ging die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage aus und hatte für den Mord das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe angenommen. Außerdem wurde das Mordmerkmal der Heimtücke auch angenommen.
Es war doch so, dass Tayo N. bereits in den Monaten vor dieser Gewalttat seine Ex-Freundin mehrfach bedroht haben soll. Er soll unter anderem auf einen Fall hingewiesen haben, in dem ein Vater in Hamburg seine Tochter umgebracht hatte, indem er sie nahezu enthauptet hatte. An den Fall kann ich mich auch noch gut erinnern übrigens. Dieser Täter war daraufhin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden und die besondere Schwere der Schuld ist in jenem Fall ausdrücklich festgestellt worden.
Also wenn Tayo N. wirklich auf diesen Fall hingewiesen hat oder beziehungsweise daran erinnert hat und den Sandra P. gegenüber erwähnt hat, dann kann man das ja vielleicht so verstehen, dass er andeuten wollte, dass der Familie seiner Freundin ein ähnliches Schicksal drohen könnte. Bevor wir aber weiter auf die Tat dort am Jungfernstieg eingehen, sollten wir uns vielleicht mit dem Lebenslauf des Angeklagten befassen. Herr Bülter, was war denn über den Angeklagten in Ihrem Prozess bekannt? Er kam aus dem afrikanischen Niger, lebte dann aber eine ganze Weile in anderen Ländern. Wie war das?
Ja, das ist richtig. Er ging 2007 zunächst nach Algerien, von dort nach Libyen, wo er jeweils vorübergehend Arbeit fand. Und 2011 kam er dann über Italien nach Deutschland, allerdings ohne Pass. Hier wurde sein Aufenthalt über mehrere Jahre geduldet und 2015 lernte er dann Sandra P. kennen, die damals bereits Mutter von 4 Kindern war. Die gemeinsame Tochter von Tayo N. und Sandra P. wurde dann im Juli 2016 geboren und etwas später erhielt Tayo N. nun auch eine Aufenthaltsgenehmigung in Hamburg, weil er ja nun auch der festgestellte Kindesvater war. Er besuchte auch Sprachkurse und bemühte sich um Arbeit.
Also es klingt ja eigentlich alles positiv und nach einem Menschen, der einiges unternimmt, um sich in Deutschland zu integrieren?
Ja und nein. Also es gab nämlich auch Hinweise, dass er in Deutschland Straftaten begangen hatte, nämlich unter anderem Bedrohungen. Das ist für unseren Fall deshalb relevant gewesen, weil sich diese Drohungen eben auch gegen Sandra P., also die später von ihm getötete Frau, gerichtet haben sollen. Er soll zum Beispiel gedroht haben, dass seiner Freundin und der gemeinsamen Tochter etwas Schlimmes passieren werde. Fest steht jedenfalls, dass die Kindesmutter ihren Freund mehrfach anzeigte und sich schließlich von ihm trennte. Und diese Trennung akzeptierte Tayo N. zwar noch, es ging ihm aber darum, dass er seine kleine Tochter jederzeit sehen wollte. Jederzeit, und das bedeutete für ihn, wann immer ihm danach war. Er wollte einfach nicht einsehen, dass es eben auch mal Zeiten gab, in denen das nicht möglich sein sollte. Vor allem ertrug er es nicht, dass er nur ein sehr zeitlich eingeschränktes Umgangsrecht an einem neutralen Ort hatte, während der neue Freund von Sandra P. das Kind regelmäßig, ja fast täglich sah.
Es gab dann ja auch einen Termin beim Familiengericht, in dem das Sorgerecht geregelt werden sollte. Und dort kam es zu der Entscheidung, dass Tayo N. eben nicht das gleichberechtigte Sorgerecht für seine Tochter bekommen würde. Daraufhin machte er eine Bemerkung, von der es hinterher erzählt wurde, dass er sagte, entweder she's my daughter, also sie ist meine Tochter, oder jemand anders hat auch gehört, mind your daughter, also pass auf deine Tochter auf. Die damals zuständige Familienrichterin erzählte später als Zeugin, es habe laut Sandra P. schon früher Äußerungen des 34-Jährigen gegeben im Sinne von, es wird nie wieder gut. Und die Sandra P. erzählte offenbar auch, Tayo N. wolle ohne seine Tochter nicht leben. Er sagte demnach über das Mädchen, she's my blood, also sie ist mein Blut. All dies kann man doch so interpretieren, dass er jedenfalls nicht akzeptieren werde, dass er nicht das Sorgerecht für seine Tochter bekommen hatte.
Und die Tat, die er danach beging, spricht ja auch dafür, dass er das, was er für sein Recht hielt, gewaltsam durchsetzen wollte. Beziehungsweise auch, dass er Rache dafür ausüben wollte, dass man ihm aus seiner Sichtweise seine Tochter wegnehmen wolle. Er steckte jedenfalls am Morgen nach der familiengerichtlichen Entscheidung ein Messer mit einer besonders langen, stabilen, scharfen, spitzen Klinge in seinen Rucksack. Er hat sich also bewaffnet. Ja, ganz gezielt, muss ich sagen, aus meiner Sicht. Und gegebenenfalls wollte er jemanden verletzen, naja, oder umbringen. Was soll man denn anderes denken bei diesem Werkzeug?
Ja, und genau das passierte dann ja leider auch. Er hatte die Tötung seiner Tochter also, ja, zumindest vage geplant. Zwei Menschen mussten sterben und Folgendes war passiert. Als Tayo N. und Sandra P., die in Begleitung ihres neuen Freundes ja war, an diesem Tag in der S-Bahn aufeinander trafen, gerieten sie sehr schnell heftig in Streit und sie sagte wohl zu ihrem neuen Freund, dass sie jetzt die Polizei rufen werde. Sie wolle auch nicht mehr, dass Tayo N. die gemeinsame Tochter sehen könne. Und als der 33-Jährige diese Aussage hörte, entschloss er sich nun, seine zunächst vielleicht noch etwas vage und unbestimmte Planung in die Tat umzusetzen. Wir haben das später am Ende des Prozesses gegen Tayo N. so gewertet, dass er seine Ex-Freundin bestrafen wollte. Er wollte sich nämlich dafür rächen, dass Sandra P. ihn nicht jederzeit seine Tochter sehen ließ. Und es ging ihm auch darum, seine Macht- und Besitzansprüche, die er in Bezug auf seine kleine Tochter zu haben glaubte, zu demonstrieren.
Wobei ja damals niemand außer dem Täter selber ahnte, was gleich passieren würde, was er jetzt tun würde, nämlich, dass er jetzt seine Ex-Freundin und seine Tochter töten würde. Aber das, genau das ist dann ja geschehen.
Bettina, du hast doch später den Prozess gegen den 33-Jährigen an mehreren Tagen als Gerichtsreporterin begleitet. Was waren denn die wesentlichen Eindrücke, die du zu der Zeit von dem Angeklagten gewonnen hast?
Also bemerkenswert war, dass Tayo N. zunächst recht unsicher wirkte, als der Prozess losging. Er war ein eher zierlicher Mann. Die Fragen zu seinen Personalien beantwortete der Angeklagte kurz und knapp. Und danach ließ er seinen Verteidiger vorlesen, was der Angeklagte selber zu dieser Tat vom 12. April 2018 sagen wollte. Der Anwalt erklärte nämlich daraufhin, sein Mandant gebe zu, seine Tochter und deren Mutter, Zitat, getötet zu haben. Was er ihnen und ihren Angehörigen angetan hat, ist bei Gott eine Sünde. Weiter hieß es in dieser Erklärung des Verteidigers im Namen des Angeklagten, der Angeklagte betet für Mariam und Sandra. Auch die Tat gegen die Mutter sei kein Versehen. Die Staatsanwaltschaft hatte es in der Anklage so formuliert. Der Angeklagte habe die Taten zur demonstrativen Durchsetzung seiner eigensüchtigen Macht- und Besitzansprüche begangen.
Der 33-Jährige war doch nach den Messerstichen zunächst vom Tatort geflohen und hat das Messer, mit dem er beide Opfer tödlich verletzt hatte, in einen Mülleimer geworfen. Er hat sich dann aber festnehmen lassen und schon kurz nach seiner Festnahme die Messerstiche gestanden. Wir haben ihn übrigens 4 Stunden nach der Tat auch körperlich untersucht als Rechtsmediziner und festgestellt, dass er selbst keinerlei Verletzungen hatte.
Zurück zu dem eigentlichen Tatgeschehen beziehungsweise unmittelbar danach. Im Notruf, der im Gericht beziehungsweise im Prozess dann abgespielt wurde, war zu hören, dass Tayo N. das Gespräch mit den Worten "Schönen guten Tag" eröffnete. Also diesen Notruf, das waren seine ersten 3 Worte. "Schönen guten Tag." Und dann sagte er, ich habe Fehler gemacht. Ich habe ein Messer gehabt. Und dann erzählte der Anrufer in nur sehr zu verstehenden Schilderungen, in gebrochenem Deutsch, seine Ex-Freundin habe einen neuen Freund und er habe versucht, sein Kind zu sehen. Und dann sagte er, ich liebe meine Tochter, aber seine Frau habe einen neuen Mann.
Ja, grundsätzlich ist das Geständnis eines Angeklagten natürlich etwas, das in einem Strafverfahren berücksichtigt wird. Nicht zuletzt auch, weil es bei einem Urteil strafmildernd bewertet werden kann. Außerdem kann es eine Beweisaufnahme deutlich verkürzen, denn es hilft ja nachzuweisen, dass der Angeklagte die Tat auch wirklich begangen hat. Aber es darf nicht allein herangezogen werden, um jemanden zu verurteilen. Und erst recht nicht, wenn es kurz nach der Tat nur telefonisch und in erkennbar unruhiger oder auch nur schwer zu verstehender Sprache erfolgt.
Es gab ja dann aber doch auch in der Hauptverhandlung ein Geständnis über des Angeklagten. Meines Wissens darf auch das nicht allein herangezogen werden, um eine Täterschaft zu beweisen, Herr Bülter. Ist der Grund dafür, weil es auch sein könnte, dass jemand ein Verbrechen gesteht, das er gar nicht begangen hat?
Ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich in allerdings doch eher seltenen Fällen auch schon vorgekommen. Warum das jemand macht, erscheint auf den ersten Blick vielleicht nicht einleuchtend, kann aber ganz vielschichtige Ursachen haben. Vielleicht soll es einen nahen Angehörigen davor schützen, ins Gefängnis zu müssen, oder jemand hält einfach dem Druck einer Vernehmungssituation nicht stand. Jedenfalls sind Gerichte in Deutschland gefordert, sich ein komplettes Bild von einem Geschehen zu machen. Es muss also geprüft werden, ob ein Geständnis zu einem Tatablauf, der anhand von Zeugenaussagen oder anderen Beweismitteln objektiv festgestellt werden kann, auch wirklich passt.
You've worked hard to build your brand. So why settle for one size fits all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help you and your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner.
Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Also nach meiner Erinnerung war hier in diesem Fall die Situation wirklich klar. Also diese tödlichen Messerstiche am Jungfernstieg, dafür gab es ja etliche Tatzeugen und außerdem Bildmaterial aus Überwachungskameras vom Bahnsteig. Die habe ich übrigens kurz nach dem Geschehen selber mit der Polizei analysiert.
Ja, das ist richtig. Solches Bildmaterial gab es in der Tat. Und es gab beispielsweise auch eine Zeugin, die beobachtet hat, wie der Angeklagte in seinen Rucksack griff und sich offenbar dafür bereit machte, das Messer, mit dem er kurze Zeit später die Taten verübte, griffbereit zu haben. Und Videoaufnahmen zeigten ja auch, wie Sandra P. und Tayo N. auf dem Bahnsteig miteinander reden, beide offenbar auch zunächst aufgeregt gestikulieren und sich dann aber die Stimmung scheinbar zunächst beruhigt.
Also dieses Detail ist sehr wichtig, wenn es darum geht zu beurteilen, ob Sandra P. zur Tatzeit arg und wehrlos war, oder? Weil das ist ja dann auch ein Kriterium dafür zu bewerten, ob eine Tat heimtückisch begangen wurde. Deshalb ist es wichtig zu wissen, nach dem Streit in der S-Bahn trat ja wohl eine Beruhigung der Situation ein. Wenn ich das richtig verstehe, hätte Sandra P. also in der Situation keinen Grund gehabt, besonders wachsam zu sein oder mit einem Angriff durch ihren Partner zu rechnen?
Ja, genau. Sie war nach allem, was wir aus Zeugenaussagen und aus anderen Beweismitteln ermitteln konnten, arglos und wehrlos, als es erst zum Messerangriff gegen ihre Tochter und dann gegen sie selbst kam. Als der Täter ihre Tochter angriff, stand Sandra P. etwas abgewandt mit dem Rücken zum Buggy, in dem das kleine Mädchen saß. Und die Kindesmutter konnte also nicht sehen, was in diesem Moment gerade hinter ihr geschah. Und den Stich gegen die Mutter führte Tayo N. aus, als sie sich wieder in Richtung Buggy umdrehte und an ihm vorbeiging. Dass er ein Messer in der Hand hielt, hatte sie zu der Zeit noch gar nicht wahrgenommen. Und während die Frau neben ihm war, stach der 33-jährige Tayo N. dann noch einmal unvermittelt zu. Die Taten waren also heimtückisch, was, wie eben schon erwähnt, wiederum ein eigenständiges Mordmerkmal ist.
Der Täter hat ja beiden Opfern schwerste Verletzungen zugefügt. Klaus, wir wollen jetzt nicht im Detail darstellen, wie genau die Messerstiche bzw. Messerschnitte geführt wurden, aber vielleicht gibst du einen groben Überblick dazu, was passiert ist, was bei der Obduktion festgestellt wurde.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one size all fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20, code POD20, for 20% off your first product.
Your time and expertise are valuable, making focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions, wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Nun also nur so viel. Ein Messerstich traf das kleine Mädchen in den Bauch, mit schwersten Folgen übrigens schon. Es kam am Rücken wieder raus, es war ja ein sehr kleines Kind. Sodann versetzte der Täter dem 21 Monate alten Kind einen wirklich sehr langen und sehr tiefen Schnitt am Hals, so seitlich beginnend und dann vorne über den Hals gezogen. Der ging tatsächlich bis in die Wirbelsäule hinein. Nun, ich brauche sicher nicht zu betonen, dass der Hals eines so kleinen Kindes noch sehr dünn und sehr, sehr zart ist. Trotzdem erfordert es schon erhebliche Kraft, einen so tiefen Schnitt beizubringen. Das Opfer verstarb in kürzester Zeit, unter anderem wegen des massiven Blutverlusts. Es waren ja auch beide Halsschlagadern glatt vollständig durchtrennt. Die Sandra P. wurde von dem Messerstich, den Tayo N. gegen sie führte, in den seitlichen Rücken linksseits getroffen. Mehrere Organe wurden verletzt, zum Beispiel die linke Niere. Außerdem wurde auch die Wirbelsäule angeritzt und die Körperhauptschlagader wurde im Bauchbereich teilweise durchtrennt. Die 34-Jährige verstarb infolge massiven Blutverlusts, also an innerem Verbluten.
Herr Bülter, wenn ich das so höre, ein Täter sticht in die Bauchregion eines Opfers. Wird das dann vom Gericht so gewertet, dass er den Tod des Opfers wollte oder zumindest billigend in Kauf nahm?
Na, grundsätzlich und verallgemeinern kann man das so nicht sagen. Es ist allerdings ein gewichtiges Indiz, denn jeder erwachsene und geistig gesunde Mensch weiß, dass dadurch lebenswichtige innere Organe verletzt werden und dass das schlimmstenfalls auch zum Tod führen kann.
Also da liegt dann bedingter Vorsatz vor, so heißt das doch wohl im Gesetz juristisch, oder?
Genau, jedenfalls was den Tod von Sandra P. betrifft. Hinsichtlich des Kindes waren die Verletzungen allerdings so gravierend, insbesondere wegen des bis auf die Wirbelsäule reichenden Halsschnittes, dass hier von einer gewollten, wenn nicht sogar beabsichtigten Tötung auszugehen war.
Es sind ja im Prozess Zeugen gehört worden, die die Taten miterlebt haben. Es wurde unter anderem auch im Prozess der Notruf abgespielt, den eine Frau kurz nach der Bluttat getätigt hat. Und als erstes sagt die Frau mit wirklich entsetzter Stimme, ich habe das mit angehört da im Gerichtssaal, da ist gerade jemand angestochen worden. Und dann sagte sie weiter, eine Dame wurde von einem Schwarzen angestochen und weiter führt sie aus, der Täter sei, Zitat, vorbeigelaufen und weggelaufen. Ich weiß nicht, ob das Kind auch etwas abbekommen hat. Auf Nachfrage erfuhr die Frau dann von anderen Zeugen, dass das Mädchen ebenfalls schwer verletzt worden ist. Das konnte man alles bei diesem Mitschnitt des Notrufes, der dann im Prozess vorgespielt wurde, hören.
Ich habe es aus der damaligen Prozessberichterstattung so in Erinnerung, dass mehrere Zeugen zu den Geschehnissen auf dem Bahnsteig gehört wurden. Und ein Polizeibeamter hat damals doch Folgendes gesagt: Ich bin seit 12 Jahren Polizist und das war mit Abstand mein schlimmster Einsatz.
Ja, was der Polizist zu erzählen hatte, war wirklich sehr bedrückend. Der Polizeibeamte hat um das Leben zweier Menschen gekämpft. Das einer Frau und eines kleinen Kindes. Er hat sie beatmet und Herzdruckmassage ausgeübt und am Ende musste er erfahren, dass doch beide nicht zu retten waren. Und noch in seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung stand er ganz erkennbar unter dem Eindruck dieses dramatischen Geschehens.
Also er hatte ja zunächst, als die Meldung über Funk kam, die er dann in seinem Dienstwagen bekommen hatte, gar nicht wirklich ahnen können, wie gravierend das Geschehen war, das er dann sehen würde. Da hieß es zunächst in dieser Meldung über Funk, es sei am Bahnhof Jungfernstieg zu einem Messerstich gekommen. Wie gesagt, da konnte er noch nicht ahnen, welches Drama sich da wirklich an den Gleisen ereignet hatte. Und dann erzählte dieser Polizist als Zeuge weiter, er sei mit einem Kollegen zusammen runtergerannt Unmittelbar hinter der Treppe lag eine Frau auf dem Rücken in einer großen Blutlache, sagte er und erzählte weiter. Es war insgesamt auf dem Bahnsteig chaotisch. Es wurde geschrien. Manche Menschen waren auch einfach nur still. Ja, der Zeuge hat dann weiter erzählt. Eine Frau sei auf ihn zugekommen und habe ihm dann gesagt, es gebe noch ein weiteres Opfer, nämlich ein Kind im Kinderwagen und das sei tot, schilderte der Polizist weiter. Hinter einer Säule habe er dann in einem Buggy ein kleines Kind gesehen. Das war noch angeschnallt, sagte er. Er habe noch versucht, das kleine Mädchen zu beatmen. Ein Rettungssanitäter stellte dann aber fest, dass die Halsverletzung des Mädchens derartig schwer war, dass weitere Maßnahmen keinen Sinn hatten. Und dieser Polizeizeugeseite sagte weiter, es seien ja schon sehr viele Passanten auf dem Bahnsteig gewesen, die das Geschehen mehr oder weniger mitbekommen hatten. Und der Polizist sagte über diese Leute, sie waren hysterisch, weinten und schrien.
Ja, und der Beamte hat dann ja auch noch bei der schwer verletzten Sandra P., also der Mutter des kleinen Mädchens, erste Hilfe geleistet. Er hat die Frau beatmet, er hat eine Herzdruckmassage vorgenommen. Und er sagte nach diesen Erlebnissen in der Hauptverhandlung, danach war ich fix und fertig, auch körperlich und auch nervlich. Und ich glaube, das kann jeder verstehen, wenn man sich diese dramatischen Ereignisse dort auf dem Bahnsteig vergegenwärtigt.
Ja, ich finde auch, dass es absolut nachvollziehbar, vor allen Dingen im Hinblick auf diesen Polizeibeamten und insgesamt, da gab es dann sehr viel Arbeit für das Kriseninterventionsteam.
Ein zweiter Polizist schilderte als Zeuge dann auch die Festnahme des Verdächtigen. Er sagte dann aus, über Funk habe er erfahren, dass der mutmaßliche Messerstecher, selber einen Notruf getätigt hatte und nun an einer Bankfiliale an der Mönckebergstraße warte. Und der Polizist sagte dann weiter als Zeuge, als sie dorthin fuhren, habe dort bereits ein Mann auf sie gewartet und mit Handzeichen auf sich aufmerksam gemacht. Der Zeuge sagte dann wörtlich, ein Kollege zog seine Waffe, der Verdächtige drehte sich um und kniete sich hin. Dann erfolgte die Festnahme dieses vermeintlichen oder mutmaßlichen Messerstechers. Und dann sagte der Zeuge weiter, auf der Fahrt zur Wache habe dieser Mann, den sie gerade festgenommen hatten, sehr ruhig gewirkt. Er war fast entspannt. Er hatte eine Ruhe, die wir nicht erwartet hätten, so in so einer Situation. Man muss sich ja noch mal vergegenwärtigen, das war jetzt ein Mann, der gerade zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und getötet hatte.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Wir haben den Mann auch kurzfristig rechtsmedizinisch untersucht und in unserem Bericht steht tatsächlich auch, dass er ruhig und kooperativ war. Andererseits, Herr Bülter, wenn man das so hört, dann klingt diese Reaktion eines Mannes, der gerade zwei ihm nahestehende Menschen umgebracht hat, ja erstaunlich emotionslos. Der Angeklagte ist doch dann auch psychiatrisch begutachtet worden, von einem sehr erfahrenen Psychiater, wie ich weiß. Eine verminderte Schuldfähigkeit hat der Sachverständige aber nicht festgestellt, oder?
Nein, das ist richtig. Das ist nicht festgestellt worden. Der psychiatrische Sachverständige hat nach mehrmaliger Untersuchung des Angeklagten und unter Berücksichtigung aller weiteren Erkenntnisse aus der Beweisaufnahme im Rahmen seiner ausführlichen Gutachtenerstattung überzeugend dargelegt, dass beim Angeklagten nur eine impulsiv-narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung festzustellen sei. Diese erreiche aber nicht den für eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit erforderlichen Schweregrad im Sinne einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, wie es das Gesetz beschreibt.
Wenig später kam es ja in dem Prozess zu den Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft ging in ihrem Schlussvortrag davon aus, dass der Angeklagte zur Tatzeit, wie der Sachverständige es dann ausgeführt hatte, vollständig schuldfähig war. Die Anklage forderte lebenslange Haft wegen Mordes in zwei Fällen sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. die Verbrechen seien in ihrer Art eine hinrichtungsartige Bestrafung gewesen, außerdem heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen erfolgt, sagte die Anklägerin. Tayo N. habe seine Tochter, Zitat, zum Werkzeug seiner Rache an der Mutter gemacht.
Die Verteidigung wertete das Ergebnis der Beweisaufnahme anders. Naja, das ist ja meistens so in Gerichtsverfahren. Die Verteidigung kam im Ergebnis zu dem Schluss, dass es sich um eine Affekttat gehandelt hatte.
Richtig. Der Verteidiger meinte, sein Mandant sei jedenfalls nicht ausschließbar, nur eingeschränkt schuldig und nur schuldfähig gewesen. Die Wahrnehmung seines Mandanten sei es gewesen, dass er um die Vaterschaft habe kämpfen müssen, sagte der Verteidiger. Und an diesem 12. April, über den wir ja die ganze Zeit reden, schließlich habe der Mann dann schließlich das spätere Tatmesser eingepackt und den vagen Gedanken gehabt, so der Verteidiger, den neuen Partner von Sandra P. zu töten, wenn er ihm begegnet. Und wenig später dann auf dem Bahnsteig sei, wieder Zitat, ein vager Tatentschluss zu einem konkreten geworden. Die Wahrnehmung des Angeklagten sei es gewesen, dass alles feindselig auf ihn gerichtet ist. Also, wie du schon gesagt hast, Klaus, der Verteidiger kam dann im Ergebnis dazu, dass die Verteidigung eine, dass das Verbrechen eine Affekttat sei. Und ja, insofern hat er dann auf eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe wegen Totschlags plädiert.
Na, für mich verständlicherweise, Herr Bülter, haben Sie und Ihre Kammer das aber anders gewertet. Die Entscheidung Ihres Gerichts lautete, dass der Angeklagte zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe wegen Mordes in zwei Fällen zu verurteilen ist.
Ja, das ist richtig. Wir waren überzeugt, dass es sich bei beiden Taten um Mord handelte, mit den Mordmerkmalen der niedrigen Beweggründe und Heimtücke. Der Angeklagte hatte die Arg- und Wehrlosigkeit beider Opfer ausgenutzt und zusätzlich zur lebenslangen Haft stellten wir auch die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten fest. Und dies ist dann der Fall, wenn die Tat oder wie hier die beiden Taten bei Gesamtabwägung aller Umstände das hohe Maß an Schuld, das bei jedem Tötungsdelikt ja ohnehin gegeben ist, noch deutlich überwiegt.
Und das bedeutet, soweit ich das Gesetz verstehe oder dann die Verbüßung der Strafe verstehe, dass eine vorläufige Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren, wie es ansonsten bei Mord möglich ist, dass das praktisch ausgeschlossen ist. Aus der damaligen Berichterstattung war zu entnehmen, übrigens, dass Tayo N. das Strafmaß mit völlig unbewegter Miene zur Kenntnis nahm.
Ja, so habe ich das auch wahrgenommen und habe es auch heute noch so in Erinnerung. Auch wenn ich im Moment der Urteilsverkündung mir natürlich nicht viel Zeit nehmen kann, den Angeklagten genau zu beobachten, denn es gilt dann ja, das Urteil möglichst klar und überzeugend zu begründen. Und im Rahmen dieser Begründung habe ich dem Angeklagten bescheinigt, dass er etwas Furchtbares angerichtet habe.
Sie sagten ja damals, Herr Bülter, an den Angeklagten gewandt mit der Tötung dieses kleinen Mädchens, das nur 21 Monate alt wurde und deren Mutter habe der 33-Jährige schlimmes Leid über viele Menschen gebracht.
Ja, das stimmt. Ich sagte damals weiter, dass übliche Maß der Schuld sei unter anderem wegen der Tötung gleich zweier Menschen deutlich überschritten. Die Verbrechen seien aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch erfolgt und insbesondere Mariam, die kleine gemeinsame Tochter des Angeklagten und der getöteten Sandra P., sei besonders hilflos und schutzbedürftig gewesen. Die Tötung seiner Tochter habe der Angeklagte begangen, um sich an Sandra P. zu rächen, weil er geglaubt habe, sie habe ihm das Kind entziehen wollen. Er habe seine, ich glaube, ich sagte damals, uneingeschränkte Macht demonstrieren wollen und die kleine Mariam als Objekt seiner Rache instrumentalisiert. Das Motiv des Angeklagten für den Mord an dem kleinen Mädchen stehe somit auf tiefster Stufe und sei besonders verwerflich, Das sind die Definitionen für die niedrigen Beweggründe. Und zudem seien beide Morde in der Öffentlichkeit begangen worden und die Tat an Mariam sei durch eine besonders plakative und demonstrative Tötungsart erfolgt. Mit dem Verbrechen habe der Angeklagte zudem die vier weiteren Kinder der 34 Jahre alten Sandra P., die sie mit anderen Männern hatte, zu Halbwaisen gemacht. Er habe sein vermeintliches Recht in die eigene Hand genommen und dadurch in Wirklichkeit dann schweres Unrecht begangen.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen, wie Sie das gesagt haben, finde es auch sehr treffend. Es ist doch sicher so, dass man als vorsitzender Richter ein Urteil möglichst so begründet, dass man mit seinen Worten einerseits die Tat für andere, also für die anderen in der Gesellschaft, für die Zuhörer, verständlich einordnet. Und dann meine Frage, will man dann mit diesen Formulierungen auch noch versuchen, den Angeklagten zu erreichen? Klappt das? Wie war das hier?
Ja, also darum sollte man sich in einer mündlichen Urteilsbegründung stets bemühen. Und ich habe mich auch in diesem Fall daran gehalten. Ob das dann immer gelingt, hängt natürlich auch von der inneren Verfassung und von der Person des Angeklagten ab. Ebenso wichtig ist es aber eben auch allen anderen Verfahrensbeteiligten und nicht zuletzt auch der Öffentlichkeit, die Gründe für ein Urteil verständlich und plausibel zu machen.
Herr Bülter, Sie sind damals bei der Urteilsbegründung ausführlich natürlich auf das Verbrechen an dem kleinen Mädchen und ebenso auf den Mord an Sandra P. eingegangen. Ich erinnere mich auch, dass Sie gesagt haben, auch bei Sandra P. habe der Angeklagte ihre Arg und Wehrlosigkeit ausgenutzt, als er ihr einen Stich in die Flanke dann versetzte. Er habe dem möglichen tödlichen Ausgang dieser einer schweren Verletzung gleichgültig gegenübergestanden. Also mit anderen Worten, billigend in Kauf genommen?
Ja, das war die Überzeugung, zu der das Gericht nach der Beweisaufnahme gekommen war. Wir schlossen ebenfalls aus, dass die Tat im Affekt, also im Zustand einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung begangen worden sein könnte. Insofern habe bei dem Angeklagten eben keine erheblich eingeschränkte Steuerungsfähigkeit vorgelegen. Es handelte sich vielmehr um eine bewusst und gezielt und in gewisser Weise auch vorbereitete Tat, die dort begangen wurde. Hintergrund für die Tat war nach Überzeugung unserer Kammer, dass der Angeklagte, wie bereits erwähnt, ein uneingeschränktes Umgangsrecht für seine Tochter gefordert hatte und ja eine Art Besitzanspruch an ihr zu haben glaubte, was nach unserer Überzeugung auch auf einer gewissen archaischen Grundeinstellung des Angeklagten beruhte. Er hatte unter anderem ja auch gedroht, er würde sich, Sandra P. und der Tochter etwas antun. Unter anderem hatte er daran erinnert, wir haben das vorhin schon kurz erwähnt, wie ein Jahr zuvor ein 2 Jahre altes Mädchen in Neugraben-Fischbek umgekommen war, weil dessen Vater ihr nahezu den Kopf abgetrennt hatte. Und diese Drohungen hatten Sandra P. zwar verunsichert, aber sie hatte trotzdem nicht ernsthaft geglaubt, dass sie oder ihre Tochter in konkreter Gefahr seien.
Ja, ein fataler Irrtum, wie sich dann herausstellte. Aber andererseits natürlich auch nichts, was man der Frau vorwerfen könnte. Sie glaubte schlicht, dass ihr ehemaliger Freund nicht zu einer Gewalttat fähig sein würde, schon gar nicht gegen seine kleine, unschuldige Tochter. Das ist auch wirklich etwas, was sehr, sehr schwer vorstellbar ist, dass jemand dazu imstande ist, so etwas zu tun.
Aber das Leben lehrt uns ja leider immer wieder, dass solche Verbrechen auch an wehrlosen kleinen Kindern tatsächlich immer wieder geschehen.
Ja, das ist eine wirklich sehr bedrückende Erfahrung, die wir ja immer mal wieder machen müssen, wenn wir in unseren juristischen Berufen mit solchen Taten konfrontiert werden und im Fall von uns als Richtern diese dann auch abzuurteilen haben. Um nochmal auf die mündliche Urteilsbegründung zurückzukommen. Zum Ende habe ich mich dann auch noch einmal an die Angehörigen der Opfer gewandt Und ich sagte Ihnen nach meiner Erinnerung, ich wünsche Ihnen, dass Sie irgendwann zur Ruhe kommen mögen und eines Tages doch die Schwere dieses Verlustes überwinden könnten.
Also die Tat liegt ja jetzt einige Jahre zurück, aber ob Sie das, die Schwere dieses Verlustes überwinden können, ob das bislang geschehen ist, das wissen wir nicht. Ich weiß aber noch, dass die Schwester von Sandra P. und der älteste Sohn dieser Frau die Urteilsbegründung im Gerichtssaal miterlebt hatten. Insbesondere als die eigentliche Tat dann in der Urteilsbegründung erneut geschildert wurde, weiß ich noch, dass der Schwester des Mordopfers Tränen über das Gesicht liefen. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das war ja wirklich eine unglaublich traurige, bedrückende, sehr, sehr schlimme Tat. Und später sagte die Rechtsanwältin, die die Schwester, die Mutter und der Sohn dieses Opfers vertrat, also von Sandra P., diese Rechtsanwältin sagte über das Urteil, die Strafe, die das Gericht verkündet hat, sei, Zitat, das Maximum, was wir rechtlich erreichen konnten. Und trotz des schwerwiegenden Verlustes, den die Familie da erlitten hat, sei man innerhalb der Familie, wieder Zitat der Rechtsanwältin, sehr zufrieden mit der juristischen Aufarbeitung dieser Tragödie.
Ja, das ist dann auf jeden Fall als eine Art Anerkennung und Lob an das Gericht zu verstehen. Naja, die große Strafkammer braucht das natürlich nicht, sondern entscheidet ja nach den Gesetzen und nicht um Anerkennung von den am Prozess Beteiligten zu erlangen. Erwähnen sollten wir aber auch, dass die Verteidigung gegen das Urteil in Revision gegangen ist, aber der Bundesgerichtshof hat die Revision als unbegründet verworfen und damit ist das alles rechtskräftig geworden.
Ja, das stimmt. Die Revision des Angeklagten, die von seinem Verteidiger eingelegt und begründet worden war, ist vom Bundesgerichtshof als offensichtlich unbegründet verworfen worden. Und damit ist das Urteil dann in Rechtskraft erwachsen, dass der Angeklagte im Anschluss an die Untersuchungshaft dann also jetzt schon seit mehreren Jahren seine Freiheitsstrafe verbüßt. Und er wurde nach meiner Kenntnis im Rahmen dieses Strafvollzuges auch psychiatrisch behandelt. Wahrscheinlich hat der Verurteilte nach Verbüßung des überwiegenden Teils seiner Freiheitsstrafe auch mit seiner Ausweisung und Abschiebung in sein Heimatland Niger zu rechnen. In der Regel ist das mit einem Haftbefehl für den Fall seiner erneuten Einreise verbunden, sodass er dann den Rest der Freiheitsstrafe auch noch verbüßen musste.
Herr Bülter, Klaus, ich danke für die Mitwirkung in diesem Podcast. Wieder ein sehr, sehr spannender, aber wie ich finde auch ein besonders bedrückender Fall. Auch in mittlerweile mehr als 30 Jahren Gerichtsberichterstattung gibt es solche Prozesse, an die man sich wahrscheinlich immer wieder erinnert und solche Schicksale, an die man sich auch nach Jahren erinnert. Dieser Fall gehört mit Sicherheit dazu. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir den für unsere Hörer auch in der notwendigen Ausführlichkeit und Detailtreue geschildert haben. Ja, vielen Dank, Herr Bülter, dass Sie wieder zu uns ins Studio gekommen sind. Vielen Dank, Klaus, dass du wie immer dabei gewesen bist. Und ja, ich sage gerne demnächst erstmal Tschüss an unsere Hörer und ja, vielen Dank und bis demnächst.
Ja, und Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes,
Our world-class outfitters will partner with you to help you and your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Your time and expertise are valuable, making focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions, wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.